Okay, ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den BS Busters. Ich darf heute begrüßen den Vlad und den Maurice.
Hallihallo. Hallo.
Und heute widmen wir uns einem ganz einen spannenden Artikel, den ich beim Herumstöbern in meinem Zimmer gefunden habe. Und zwar von Wunderwelt Wissen, einer Zeitschrift, einer Ausgabe von 2015. Ein Artikel, der nennt sich Die neuen Illuminaten. Vielleicht kann man das kurz mal so sinken lassen, was da jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen wird.
Soak it in, sink it in, wie ein Schwamm. Ja, aber der Schwamm wird leider dreckig. Ne?
Genau. Und in diesem Fall mit einer, naja, heruntergebrochenen Verschwörungstheorie über, ich zitiere, wie Facebook, Google und Co. die Weltherrschaft übernehmen.
Man muss aber noch anmerken, der Artikel ist ja, wie du uns in den Chat geschrieben hast, von 2015, oder?
Genau, April 2015. Genau. Aber es liest sich fast so, als wäre es von diesem Jahr irgendwie. Also außer die Fotos sind schon älter von den ganzen Leuten, aber sind ja immer die gleichen. Und da könnte man sicher jetzt schon viel mehr Beweise und Indizien sammeln, inwiefern eben Zuckerberg, Gates und Bezos da die Weltherrschaft übernehmen.
Ja gut, das haben sie auch schon übernommen, ne?
Ja, genau.
Also eigentlich ist das ein Closed Case, was wir hier besprechen, aber gut. Ne?
Genau, kann man ja an dieser Stelle gleich wieder aufhören, oder?
Also, ja. Ja, klar.
Illuminaten.
Ich mache mir halt immer noch Gedanken. Wir werden jetzt über die inneren Faktoren sozusagen sprechen, über was da drinnen steht, aber ich überlege mir noch immer noch, weil diese Episode von den BS Busters, weil der Andreas ein fauler Sack ist und Urlaub macht. Andreas, falls du das hörst, schönen Urlaub.
Shoutout.
Wird diese Episode leider nur in Podcast-Form, also in klassischer Podcast-Form erscheinen und nicht in Vodcast, leider. Aber ich werde mir überlegen, wie wir euch vielleicht das Layout zeigen können, weil das Layout vom Artikel ist auch ganz spannend, vor allem die ganzen roten hervorgehobenen Zahlen, die mit Bedacht ausgewählt wurden natürlich. Aber ich würde zuerst einmal sagen, Anja, fass uns mal bitte kurz den Artikel zusammen, damit wir überhaupt wissen, um was geht's da überhaupt.
Ja, genau. Also der Artikel, geschrieben von Rainer Kurlemann, da geht es eben, wie gesagt, um die CEOs von großen Internet- und Computerfirmen auf der Welt, die zu großen Teilen eben im Silicon Valley angesiedelt sind. Und darin möchte der Autor, zumindest soweit ich das verstanden habe, weil eine Forschungsfrage wird hier nicht formuliert, möchte er die, wie eben diese Giganten die Weltherrschaft übernehmen, indem sie eben ihren Einfluss ausweiten und Daten sammeln und ja, einfach sehr böse anscheinend sind und uns alle berauben wollen von unseren geheimen Wünschen und was auch immer. Und was ich schon sehr spannend finde oder eigentlich auch, wie soll ich sagen, gar nicht so blöd an dem Artikel. Es gibt dann immer wieder so kleine Biografien von den eben von diesen CEOs und also da kriegt man dann halt quasi ein bisschen Hintergrundinformationen, worauf basiert jetzt der Autor seine Claims, seine Aussagen. Was wir natürlich nicht haben, ist irgendwie ein Quellenverzeichnis oder so, dass man das vielleicht auch nachprüfen kann. Also eh klar. Genau. Und halt einfach, wie sie ihren Einfluss einfach überall sichtbar machen oder eben auch nicht und wer gegen sie kämpft und inwiefern wir natürlich alle voll in Gefahr sind und Katastrophe und oh nein, genau.
Ja, also wenn ich mir die Biografien so anschaue, das ist immer ganz spannend, die sind halt in Form eines Steckbriefs aufgebaut, könnte man sagen, und ja, das sind so prozesshafte Biografien, würde ich sagen. Also noch, was hat der und der erreicht? Also, dass man so wenig persönliche Bindung zu diesen Menschen bekommt, wie es geht, ne? damit man sozusagen ja eigentlich die Feindbilder konstruiert, die man haben möchte, ne? Und dieser, also jetzt auf den ersten Blick, weil das ist sehr, sehr, ja, ich würde sagen, einerseits farbenfroh, aber nicht farbenfroh, weil hier, was weiß ich, Farben benutzt werden wie Gelb, Rot, die dir gleich ins Gesicht springen oder ins Auge springen, sondern tatsächlich eine einseitige Farbenfröhlichkeit, würde ich sagen, ne? Eine bedacht ausgewählte Farbenfröhlichkeit zwischen Rot, Dunkelrot, Schwarz. Und was ich noch interessant finde, ist, ich habe jetzt diesen Herrn Rainer Kurlemann gegoogelt und da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder zu meinen Magnesium-Tabletten greifen, weil ich Krämpfe habe. Die habe ich aber immer dabei, also da gibt es eine gute Firma, also falls ihr mal Krämpfe bekommen solltet, aber gut, die Firma werde ich noch nicht sagen, weil wir kriegen keine 10% Promotion, also Provision. Und der Herr Rainer Kurlemann.
Dann wird es aber jetzt Zeit,
hallo? Ja, ja. Und der Herr Rainer Kurlemann, der hat das, also das kann ich euch in den Chat posten, also euch zweien natürlich. Das können wir aber vielleicht, ja, lieber nicht verlinken, ist wurscht, das lassen wir lieber. Bevor er einen Shitstorm kriegt. Dieser Rainer Kurlemann, der hat sich jetzt auch so eine Art Steckbrief zugelegt auf seiner Seite. Ich glaube, dass das dieser ist. Und auf jeden Fall fallen da die typischen Stichwörter. Ich arbeite als freiberuflicher Wissenschaftsjournalist, also ich zitiere von seiner Seite für verschiedene Zeitungen und Magazine im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist ja auch okay. Zudem gehöre ich zu der Journalistengenossenschaft, der RIF-Reporter, was auch immer das sein soll, ein Online-Angebot für Qualitätsjournalismus. Mhm. Ja. Deshalb suche ich den Kontakt zu Forschern, Forschungseinrichtungen und Firmen, die spannende Forschung betreiben. Ja, hallo, wir sind hier. Also, Herr Kurlemann, Sie können gerne zu uns mal kommen und uns interviewen, wenn Sie möchten. Aber ja, ich glaube nicht, dass Sie mit Wissenschaftlern ein Interview geführt haben, bevor Sie den Artikel damals 2015 geschrieben haben. Aber gut, vielleicht bezieht sich das jetzt auf die aktuellen Zustände, ne? Vielleicht hat er ja früher was anderes gemacht. Ja. Und ja, das bereitet mir halt ein bisschen Sorgen mit Qualitätsjournalismus. Ach, das ist halt wieder die typische, ich klatsch drauf, viel Bilderzeitung mit wenig Text. Und ja, die Bilder, die haben sowieso ihre Aussagekraft. Ich brauche da nichts mehr ergänzen. Also ja, das war ein kurzer Einwurf von mir, weil das mir ein bisschen Krämpfe bereitet hat. Ach, ja.
Ja, man will das Publikum ja nicht mit Informationen überfordern.
Ja, sowieso.
Aber interessant auch, der Herr Kurlemann hat einen Wissenschaftskrimi geschrieben. Mhm. Also der beschäftigt sich sicher schon länger, oder ja, beschäftigen kann er sich auf jeden Fall, mit diesem Technik- und Wissenschaftsthema, und in diesem Krimi geht es um, also der Krimi wird dann gelöst, oder der Mordfall, oder die Mordfälle, ich glaube, es sind sogar mehrere, indem man auf eine illegale Gendatenbank zurückgreift, und das hat irgendwie auch der Mörder irgendwie, ja, erstellt, oder keine Ahnung. Also, ja, da geht es gleich weiter mit mit diesen Ansichten, sage ich jetzt mal ganz fest.
Kommen in diesem Krimi die Illuminaten vor?
Es steht zumindest nichts im Klappentext.
Ah.
Aber die Illuminaten kommen ja in unserem Artikel vor. Und eventuell, Maurice, kannst du uns da ein bisschen aufklären, was wir denn am besten vorab wissen sollten über die Illuminaten.
Die Illuminaten sind letztendlich einer von vielen Geheimbünden in der Geschichte, werden häufig, also ich denke mal, man braucht über deren Symbolik und wie soll man sagen, was ihnen so zugeschrieben wird, braucht man wahrscheinlich gar nicht so groß vorstellen, also dass sie irgendwo immer im Hintergrund die Fäden ziehen und in die tiefsten Untiefen der Deep States aller Staaten dieser Welt verstrickt sind. Nur Tatsache ist es so, dass die eigentlichen Illuminaten eine relativ kurzlebige Angelegenheit waren, die am Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurden und deren Aktivität sich ist auch sehr überschaubar. Der Gründer Adam Weishaupt war, glaube ich, auch hin und wieder in anderen Geheimbünden mit aktiv, also unter anderem Freimaurerei oder so. Insofern hat er wohl hier ein bisschen versucht, seine eigene Version eines Geheimbundes mit aufklärerischem Gedankengut, um das es letztendlich geht, zu gründen. Aber das, wie gesagt, war nicht sehr von Erfolg gekrönt.
Ja, was?
Diese häufigen Abbildungen oder Symboliken, die man mit dem verbindet, so diese Pyramide mit dem Auge auf der amerikanischen Währung und alles, das sind so Übernahmen, die gehören eigentlich mehr in den Freimaurerbereich und wie gesagt, die Illuminaten selbst. Also ich glaube, es ist ein Fall von, man hat da eine Sache im Laufe der Geschichte wesentlich größer gemacht, als die eigentlich ist. Und romantisiert das Ganze. Man muss ja, glaube ich, nur an Dan Brown denken. Also man kann, wenn man der Fantasie ein bisschen freien Lauf lässt, da schon viel draus stricken. Mhm. Nur tatsächlich an Fakten und an jetzt irgendwie nachvollziehbarem Einfluss, den die angeblich gehabt hätten, das ist so verschwindend gering und dass das fast schon nicht der Rede wert ist.
Verstehe. Mhm. Also dann danke für diesen kleinen historischen Rückblick. Aber du hast gesagt, dass quasi aufklärerisches Gedankengut, also dass sie das vertreten haben, beziehungsweise zumindest ihre Version davon?
Ja, also es gibt so in dem Zeitraum, in dem sie ungefähr gegründet wurden, so wie gesagt, spätes 18. Jahrhundert, gibt es mehrere Bünde, so in vor allem in Frankreich, aber auch im Heiligen Römischen Reich oder in England oder so, die sich eben geheim treffen müssen, weil das Ideengut, dem sie jetzt so anstehen, das ist dann vielleicht doch eher etwas, das so ein bisschen auch die Grundfesten des Absolutismus in Frage stellt. Also wenn man zum Beispiel an Jean-Jacques Rousseau denkt oder so, den Aufklärer, der hat ja auch die meiste Zeit seines Lebens, glaube ich, irgendwie im Exil leben müssen, weil er eben sich zu sehr oder weil er zu sehr gegen die herrschende Klasse geschrieben hat und eben Dinge wie jetzt eine absolute Monarchie oder so in ihren Grundfesten angegriffen hat. Und ähnlich ist es mit Weishaupt auch, soweit ich weiß. Also es ist ja auch mal so, Aufklärung ist ja ein sehr weites Feld, dass man jetzt nicht im Detail sagen kann, wofür der exakt stand oder was jetzt vielleicht für staatstheoretische Ideen der hatte. Nur, wie gesagt, es ist mehr so ein One-Hit-Wonder vielleicht gewesen, das nicht langfristig zum Tragen kam.
Ja.
Ja, also eigentlich interessant, wie man so eine fast kleine Sache so aufblasen kann über die Jahre hinweg. Also weil wenn man heutzutage irgendwas hört über Illuminaten oder wenn irgendjemand so genannt wird, dann verbindet man ja eigentlich sofort irgendwie sowas Geheimes im Hintergrund, riesiges Netz, keine Ahnung.
Genau.
Eigentlich spannend, dass man daran bei Illuminaten denkt und zum Beispiel, keine Ahnung, statt, man könnte ja auch sagen, die Mafia oder so irgendwas. Und da gibt es ja wirklich Netze, die man nachverfolgen kann.
Richtig. Also es gibt auch ziemlich abstruse Theorien, die dann Hypothesen, die dann dahin gehen, dass eben die Illuminaten angeblich der neu gegründete Templerorden sind oder so. Da versucht man dann, also da kombiniert man dann teilweise sogar wirklich altes verschwörungstheoretisches Denken mit einem neuen Phänomen und schafft so quasi eine neue Ebene von, also da wird diese angebliche Kontrolle noch viel, viel stärker aufgeladen, genau. Weil ja, also wo man sagen muss, im Gegensatz zu den Illuminaten, dass der Tempelorden tatsächlich sehr einflussreich und ja auch personalstark war, weil die Illuminaten selbst oder die Illuminatenorden, der hat sich so ein, soweit ich weiß, auf den Gründer und so ein bisschen seinen Freundes- und Bekanntenkreis, den er so unterhalten hat, beschränkt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Freimaurern, die in allen großen Ländern Europas oder auch kleinen Fürstentümern vertreten sind und zahlenmäßig doch eine sehr viel größere Mitgliedschaft vorweisen können.
Ja, aber du sprichst das ja gerade an. Das war ein kleiner Bekanntenkreis, die Illuminaten. Es sind ja nur ein paar reiche Milliardäre, die sich zusammentun und neugeborenen Blut trinken.
Ne? Ja, genau. Im Keller einer Pizzeria, muss man dazu wissen. Ja, wobei
ja, sonst kann man sich ja manche Sachen nicht erklären.
Genau, wobei die Leute, die sich bei den Illuminaten zusammengetan haben, das waren jetzt nicht irgendwie wirklich Leute, die gesellschaftlich so an der Spitze standen oder die Top 1%, wenn man so will. Also nicht so eine kleine, verschworene politische Elite, sondern halt ja sehr, sehr einfache Leute aus dem Bürgertum, maximal so ein bisschen niederer Adel dabei.
Was glaubst du, Anja, was ist deiner Meinung nach am meisten wiedergegeben worden? Oder was hat sich im Artikel deiner Meinung nach immer wieder wiederholt? Welcher Gedankengang, welche Worte hat er immer benutzt? Also der Autor des Artikels, auf was hat er sehr stark beharrt?
Ja, eigentlich eher spannende Frage, weil ich würde jetzt so, was ich mich erinnern kann, sagen, dass also mit den Illuminaten hat er hauptsächlich nur im Titel gespielt. Ich glaube einfach ein bisschen reißerisch, oder, dass die Leute gleich aufmerksam werden. Außerdem ist es ja der Leitartikel von dieser Ausgabe. Mhm. Also das muss schon ein bisschen was hergeben. Aber ansonsten, naja, irgendwie immer wieder Manipulation und Einfluss und natürlich irgendwie immer die Betonung, dass diese Firmen eben riesig sind und was für ein Vermögen da dahinter steht. Und genau, also ich hätte diese Stichworte genannt.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses Geschichtsmagazin von einem, ja, man könnte eigentlich sagen, von einer ganz bestimmten Sendung stammt, die sich viele Leute, glaube ich, auch anschauen, oder die es gibt ja auch den YouTube-Channel dazu, also Wunderwelt Wissen, ne? Das hat mich auch ein wenig gewundert, aber wie gesagt, falls es diese Illuminaten geben sollte, wie viel hast du eigentlich dafür bezahlt, für dieses Magazin damals?
3,80 Euro steht drauf.
Ja, falls es auf jeden Fall Illuminaten geben sollte, ja, die Preise sind für solche Geschichtsmagazine gestiegen, dann, ja. Dann waren, glaube ich, schon die Illuminaten dabei, die Hand über solche Magazine gehalten haben und gesagt haben, ja, wir steigern jetzt die Preise von solchen Magazinen. Ein kleiner Seitenhieb vielleicht, weil manches natürlich populärwissenschaftlich ist. Populärwissenschaftlich ist nicht unbedingt schlecht. Es gibt sehr, sehr gute, besonders sehr gute englische populärwissenschaftliche Lektüre. Im deutschsprachigen Raum schaut es ein bisschen magerer aus, aber ja, was mir so aufgefallen ist, sind vor allem diese ganzen, ich überlege mir immer noch, wie wir das mit der Illustration machen, wie wir das vielleicht den Zuhörerinnen zeigen können, da muss ich mir was fürs Podcast-Cover überlegen. Ich fand halt immer diese rot hervorgehobenen Zahlen sehr spannend, vor allem, glaube ich, war das auf Seite 22, wenn mich das jetzt nicht täuscht, nö, das war nicht Seite 22, das war, glaube ich, noch weiter, und zwar, genau, das war Seite 28, da geht's ja um Tim Cook von Apple, Und da gibt es ja diese eine schöne Zahl, $2,264 Gewinn pro Sekunde natürlich, laut Studien von Cambridge, Oxford und was weiß ich, den ganzen Universitäten, die jetzt Apple unter die Lupe genommen haben und Studien gemacht haben. Also wieder einige Studien von einigen Forschern, das kommt immer wieder vor, aber gut. Woher er jetzt diese Zahl hat, das wird spannend zu wissen. Und
ja, ich schaue auch gerade.
Und das Interessante dabei ist, das ist halt so eine Zahl, da denkt man sich, ja, das wäre halt so ein Durchschnittsvermögen, also ein Durchschnittslohn in den USA, also jetzt ganz salopp formuliert, und natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel als Durchschnittslohn, aber was Menschen sozusagen im Monat verdienen, das verdient Apple, wenn man das jetzt grob nimmt, in der Sekunde, ne? Und das wollte er auch, glaube ich, jetzt ein bisschen so indirekt hervorheben mit dieser bedacht gewählten Zahl. Also das hat er ganz, ganz, muss sagen, das muss ich ihm schon lassen, ganz intelligent gemacht. Da kommt der Qualitätsjournalismus wieder ins Spiel. So.
Ja. Ja, diese, ich habe gerade gesehen, vor allem dieser rote Schriftzug, der fängt sogar schon im Inhaltsverzeichnis an. Da steht unten dann Titelthemen sind rot markiert. Und bei diesen sogenannten Titelthemen gibt es dann auch wieder diese roten Überschriften. Also man muss dann quasi sein Hirn, ob bewusst oder unbewusst, nur auf das Rote aufmerksam machen. Und dann sieht man schon alles Wichtige quasi. Und ja, also finde ich sehr interessant. Ja, irgendwie, also so funktioniert ja eigentlich auch der Printjournalismus, oder? Also man muss ja die Menschen irgendwie darauf aufmerksam machen. Auf YouTube gibt's von mir aus die Clickbait-Thumbnails und da gibt's eben dann rote, große Zahlen und so. Also ja, man möchte natürlich quasi die Gedanken der Leserinnen und Leser in eine bestimmte Richtung lenken. Gibt ja sehr wenige Zeitschriften, Zeitungen, die irgendwie versuchen, ein halbwegs differenziertes und neutrales Bild zu projizieren. Also man kann es ihnen ja fast nicht übel nehmen. Es ist halt nur für uns als Bullshit-Busters natürlich noch viel besser, wenn sie es uns dann so am Silbertablett präsentieren, oder? Also
ja, das ist halt dieser Stil der Boulevardzeitungen. Gut, Boulevardzeitungen eher nicht. Das sind vielleicht eher, die sich mit Tratsch und Klatsch beschäftigen. Ich würde das eher jetzt im Boulevard Geschichtsmagazine vielleicht ändern. Mhm. Die beschäftigen sich erstens, wie du gesagt hast, mit diesen eigentlich zentralen, bedacht ausgewählten Bildern, die sich auf eine Person fokussieren, die eine Person auch in einer komischen Pose zeigen, ne? Und die verändern dabei auch den Kontext von diesem Bild, damit diese Person noch entweder noch lächerlicher gemacht wird oder noch böser gemacht wird, kommt drauf an, wie der Artikel jetzt geschrieben ist. Und neben diesen ganzen, ja, auch herangezoomten Bildern, die werden ja auch des Öfters verwendet, gliedern sich diese Zeitungen in Keywords eigentlich, ne?
Ja.
Also wir haben diese diese Überschrift, die ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch nimmt, aber die sozusagen Attention Seeking macht, also die Aufmerksamkeit erregen soll. Und dann haben wir halt diese Zwischenüberschriften, die eigentlich schon das Ganze zusammenfassen, was danach kommt. Genau.
Ja, also gerade die Zwischenüberschriften sind mir auch, also natürlich sind sie mir aufgefallen, aber jetzt quasi aus linguistischer Perspektive. Ich stimme dir zu, also sie fassen schon quasi zusammen, was jetzt so passiert, und das ist ja auch der Sinn der Überschrift, aber teilweise ähnlich so wie mit dem Artikeltitel verwenden die Formulierungen, die dann quasi eigentlich in den darunter folgenden Abschnitten jetzt nicht wirklich mehr so große Verwendung finden. Also zumindest ist das halt mein Eindruck, ja. Also es ist einfach, wie du sagst, so ein Keyword, das wird dann vielleicht noch einmal verwendet, aber danach er beschreibt halt einfach, was so, was da so abgeht, ja. Also zum Beispiel, wenn wir schauen auf Seite 24, wo er dann schreibt, intimes Verhältnis zur Suchmaske. Natürlich schreibt er, dass wir irgendwie unsere Geheimnisse da anvertrauen, aber intimes Verhältnis, finde ich schon interessant, wie er das so quasi in Szene setzt, so als Metapher, dass da wir wirklich sowas wie eine Liebesbeziehung eben zu den ganzen Softwares, zu den Websites entwickeln.
Also vielleicht als Zusammenfassung für die Zuhörerinnen, da geht es einfach darum, dass irgendwie die Universität Cambridge irgendwann eine Studie gemacht hat und das sexuelle Verhältnis oder sozusagen das sexuelle Verhältnis wird anhand der Likes bestimmt, angeblich. Also man kann sozusagen das bestimmen und das wird einfach in dem Raum stehen gelassen und es wird nicht weiter ausgeführt, wie das genau in dieser Studie ermittelt wurde. Also sozusagen die sexuelle Orientierung wird anhand der Likes besser gesagt bestimmt, ne?
Genau.
Man kann zum Beispiel merken, hier steht zum Beispiel genau auf Seite 24, Forscher der Universität in Cambridge ermittelten anhand der Likes der Facebook-Nutzerinnen, würde ich jetzt auch noch gendern, aber damals gab es das?
Nein, dort ist nichts
gegendert. Genau, damals 1972. Nein, Likes der Facebook-Nutzer mit einer Trefferquote von 88%, ob der User homosexuell ist. So. Und das wird einfach so stehen gelassen. Und da, natürlich, als habe ich auch in der letzten Episode gesagt, als ordinärer Leser, geschichtsinteressierte Leserin, schaut man vielleicht drüber hinweg, aber als Kulturwissenschaftler stellt man sich schon die Frage, was war das für eine Studie? Wie viele Teilnehmer und woher hat er diese ganzen Zahlen dann? Und wo bleiben die Zitate? Und natürlich ist das jetzt irgendwie schon abstrus zu fragen, wo hat er die Zitate? Die Zitate, die gibt's nicht. Die sind alle in seinem Kopf. Ist er da mal?
Ja. Eben, und ich finde, das merkt man jetzt auch, also, oder hat man, oder ja, jetzt merkt man es wieder weniger, aber das kommt sicher wieder, gerade auch mit Corona, wenn Leute dann aus irgendwelchen Studien dann zumindest zitieren und die schon anführen, aber dann sind das vielleicht 12 StudienteilnehmerInnen oder so, das ist dann nicht wirklich aussagekräftig, ja, aber er droppt da ja quasi auch US-Universität in Cambridge, oder? Also quasi, das ist so Autoritätsargument, oder? Die von Cambridge haben das gesagt und ich zitiere die jetzt, aber ich führe nicht an, woher, aber sie haben das gesagt und das ist sicher richtig. Also so klingt es für mich, oder? Und vor allem, wenn man dann weitergeht, wo er dann schreibt, interne Studien zeigen, dass Singles häufiger in sozialen Netzwerken posten. Interne Studien, finde ich auch eine spannende Formulierung, oder? Weil das klingt für mich irgendwie so, der hat jetzt da seine Finger an irgendwas Geheimen aus Facebook da dran gekriegt und und das wollten sie vielleicht gar nicht hergeben, aber das ist intern passiert, damit man intern was weiterentwickeln kann, intern, was nicht extern irgendwie publiziert wird. Also finde ich schon, ja, also er macht sich schon sehr leicht mit seiner Rahmenbildung da, indem er einfach auf Formulierungen zurückgreift, wo man sich dann denkt, ja, und jetzt bitte, woher hast du das?
Mhm. Ja, und dieser Sensationsjournalismus, der geht eigentlich auch schon weiter. Es fallen nicht nur die Stichwörter wie, was weiß ich, Überwachung der einzelnen Nutzer, sondern gut, dass wir einerseits, dass Google sich das jetzt, also wenn man jetzt den heutigen Algorithmus betrachtet von Google, der ist sehr intelligent, muss man sagen. Also falls man was gesucht hat, der rechnet sich halt aus, was dir gefallen könnte. Und er rechnet sich nicht nur Sachen aus, die vielleicht zum gleichen Thema passen, sondern er rechnet sich auch aus, er rechnet sich auch andere oder ähnliche Themen aus, die dir gefallen könnten. Ne? Und viele gehen davon aus, dass man, ja, woher weiß er das? Wir werden überwacht, ne? Und da ist halt jetzt, also heute, also damals 2015 war das natürlich anders. Und eine andere Figur, die dabei eine Rolle spielt, ist natürlich Mark Zuckerberg, wer denn sonst? der auch im Social Network gespielt hat. Nein, Scherz, eher nicht, aber das war der, ich habe jetzt den Schauspieler nicht im...
Jesse Eisenberg.
Genau, danke, danke. Der Mark Zuckerberg, der wird jetzt, eigentlich ein Ex-Mensch, das wissen wir alle. Man muss ihn sich nur anschauen. Und das ist immer dieses Gerücht, dass er ein Ex-Mensch ist, weil er so abnormal große Augen hat und sein Verhalten so komisch ist. Ja, aber...
We don't eye-shame here.
Genau. Ex-Mensch-Shaming, ne? So. das Problem ist, viele Leute wissen nicht, dass ein Mensch war, wenn man sich vielleicht ganz kurz mit ein paar Schnipseln seiner Biografie beschäftigt, das war halt ein Mensch und das Social Network, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Film, man darf Filmen jetzt auch nicht glauben, aber das war ein Mensch, der hat damals in Harvard studiert, der hat nebenbei an Facebook gearbeitet, beziehungsweise an einem sozialen Medium, wo sich sehr viele Menschen zusammentreffen können und chatten können.
Ja, zuerst wäre das ja quasi nur für die Studierenden, genau, an der Uni, soweit ich weiß. Also nur so zum Austausch. Genau.
Und er selber hat ein bisschen, also so wird es immer vermittelt, sozusagen, dass das Soziale negiert durch seine immense Arbeit, die er vor sich gehabt hat. Und er hat ja selber, nachdem er halt das mit Facebook geschafft hat, er hat ja selber sich reintegrieren müssen, weil er hat Verhaltensprobleme gehabt. Ne? Er hat ja selber lernen müssen, wie man mit Menschen umgeht. Das habe ich mal sogar gehört und das war auch mal in den Nachrichten. Und das wird halt wieder hergenommen, weil man darf das jetzt nicht falsch verstehen, dass er asozial war, aber... er musste halt wieder lernen, wie man erstens mit Mitarbeiterinnen umgeht, wie man sozusagen soziale Skills anwendet, wie man kommuniziert. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das musste er halt alles lernen. Und früher hat er vielleicht sozusagen komische Verhaltensweisen gehabt, weil er das noch nicht gelernt hat. Und genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil er war oder ist autistisch, weiß ich nicht, ob es da überhaupt was dazu gibt oder so.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber, oder vielleicht auch nicht, aber er war halt einer, der hat immens an seinem Projekt rumgeschraubt und ohne jetzt den Mark Zuckerberg zu verherrlichen, aber das verstehen halt manche Leute nicht und die bringen halt so andersartiges Verhalten in Zusammenhang mit was weiß ich, der stammt aus einer Alienbrut oder so, ne?
Das, ja,
er ist ein Roboter. Ja.
Genau. Genau. Das war mal sogar irgendwann in den Nachrichten, dass er mal so Kurse besucht hat, wie verhalte ich mich mit so Management-Sachen, ne? Weil das ist eh klar, so als Howard-Absolvent.
Ja, völlig legitim. Ja. Würde vielen Menschen nicht schaden, wenn sie so einen Kurs machen.
Genau. Was wolltest du sagen,
das,
Maurice?
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dadurch bedingt, wenn du halt dieses Projekt hast und das geht quasi mehr oder weniger durch die Decke. Also der hätte wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, am Anfang seines Studiums oder so, dass dem mal so einer der weltgrößten Konzerne gehört. Das wird auch irgendwo wahrscheinlich, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Lottogewinnern, wenn die halt, gut, das ist nur, dass es bei dem jetzt nicht über Nacht kam, also, sondern halt mit schon ein bisschen längerer Laufzeit, aber dass das halt für die Psyche, denke ich, auch irgendwo eine Belastung ist. Also, wenn man auf einmal merkt, man hat jetzt nicht nur so viel Geld, sondern so einen Konzern zu haben mit, ich weiß nicht, wie viel Tausenden, Zehntausenden Angestellten, das ist halt auch eine Verantwortung, die man da hat, auch gegenüber den Shareholdern und so. Das ist halt schon ein massiver Druck.
Und in der Zeitschrift selber jetzt, im Wunderwelt Wissen, wird Zuckerberg auch stark in den Vordergrund gerückt und einseitig porträtiert, würde ich sagen. Also hier in dem Kontext, dass er jetzt in Indien war, also jetzt wenn wir jetzt von 2015 reden, hier war Zuckerberg in Indien, ein reicher Mensch in einer armen Gegend. Also es wird ein bisschen dieses Motiv genutzt, dieser reiche Mensch, der jetzt profitiert mit dieser Erfindung, mit dieser digitalen Erfindung namens Facebook und Menschen vernetzen möchte. Und genau, hier wird das irgendwie so von den Herren, jetzt muss ich wieder nachschauen, genau, danke. Hier wird das irgendwie so von dem Herrn umgeschrieben, also das Ganze, um das kurz zusammenzufassen, dass er diese heimische, also er will die heimische Weltherrschaft übernehmen durch die Digitalisierung bzw. durch die Versorgung der Menschen mit Internet. Wow, sehr, sehr schlimm, dass er die Menschen vernetzen möchte. Also ein größeres Verbrechen gibt's ja nicht, ne? Also irgendwie hat er das gar nicht so schlimm zu Ausdruck gebracht. Der Autor, irgendwie hat er sich ja selber ins Knie geschossen, weil so komisch er den Titel gewählt hat. Also was steht da im das ist, war ja auf der ersten, auf Seite 22. Na, Weltherrschaft übernehmen, ja, da werden halt die ganzen weißen Männer gezeigt, ne, weil nur die Männer, die können ja die Weltherrschaft übernehmen, Frauen nicht, das wissen wir alle. Genau, also hier hat er ja keine Überschrift gewählt, aber genau. Also ich finde, er hat sich irgendwie da selber ins Knie geschossen, weil so schlimm er das porträtieren wollte, tja, er hat es irgendwie nicht geschafft. Also im Grunde geht es da nur, er möchte halt die Menschen vernetzen mit Facebook.
Ja. Ne? Ja, mir kommt generell vor, also weil er dann auch bei, wo ist das, Google, das ist jetzt auf Seite 25, wo er dann zeigt, ja, also da gibt es auf dem Anwesen oder auf dem Grundstück vom Google-Unternehmen gibt es dann auch so etwas wie Schwimmbäder und Volleyballfelder und womöglich vielleicht sogar Kinderbetreuung, ja. Also da tut er irgendwie so, als wäre das was voll Schreckliches, dabei haben zumindest jetzt da Google anscheinend einfach ein bisschen mehr Geld für die Angestellten ausgegeben, dass sie sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen bei der Arbeit. Oh nein, da ist sicher ein großer böser Plan dahinter. Also so, für mich klingt es eben auch so, und im Endeffekt hat er ein bisschen das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte, der Autor. Nämlich, dass man jetzt sieht, okay, irgendwie, ja, die machen zwar groß Kohle und haben viel Einfluss, aber sie benutzen nicht alles dazu, irgendwie eine Weltherrschaft zu übernehmen, sondern ja, also aber natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass es eben von diesen Unternehmen auch schon genug Skandale, Gerüchte, was auch immer gegeben hat, wie die ihre Angestellten behandeln teilweise. Aber tatsächlich über Google habe ich persönlich auch schon was relativ, also generell Positives gehört. Also natürlich sammelt Google Daten, aber das ist ja, ich finde, das ist ja nichts inhärent Schlechtes. Also kommt drauf an, was man damit tut, oder? Und dieser Herr Kuhlemann versucht eben irgendwie das so darzustellen, als würden die uns unserer Persönlichkeit berauben oder so ähnlich. Obwohl im Grunde, wenn wir ehrlich sind, eigentlich wir unsere Daten meistens freiwillig zur Verfügung stellen, ja? Also, weil es hindert uns ja niemand daran, keinen Social Media Account zu haben oder keine Alexa daheim stehen zu haben, ja, also, oder es gibt ja genug Leute, die benutzen ja nicht einmal WhatsApp, was ja auch völlig okay ist, ja, also es hindert uns niemand dran. Also von dem her.
Ja.
Oder vielleicht, um die Frage jetzt an euch anders zu formulieren, fühlt ihr euch großartig ausspioniert durch eure, ich keine Ahnung, wo ihr Kanäle habt, aber oder technische Geräte, würdet ihr sagen, oder trefft ihr viele Vorkehrungen, um nicht ausspioniert zu werden?
Maurice?
Also, ich habe relativ fast gar keine Accounts in sozialen Netzwerken. Ich habe einen Facebook-Account, den ich so gut wie gar nicht nutze. Der ist aber halt auch schon sehr alt. Und ich habe das auch früher, also mittlerweile ist Facebook ja schon ziemlich aus der Mode gekommen. Und selbst früher, also in Hochzeiten, habe ich das eigentlich nicht genutzt, weil ich immer so ein bisschen ich weiß nicht, also mir schien das einfach so ein bisschen sinnfrei, da jetzt irgendwie einen Gedanken, den ich gerade habe, reinzuposten oder so. Das, ja, also warum? Fand ich halt immer irgendwie so blöd. Ich muss doch den Leuten nicht ständig irgendeinen Scheiß aus meinem Leben berichten.
Aber wir wollen alles wissen, Moritz, ja. Bitte.
Aber
wir wollen sonst wissen, also wenn du mal aufs Klo gehst, ob die Wurst lang war oder ob das...
Bitte, also okay, können wir das rausschneiden?
Nein, das bleibt drin.
Sonst, ich habe das immer sehr, ich habe auch gerade, weil Anja, das, was sie gesagt hat, sehr wichtig ist, also der verantwortungsvolle, der verantwortungsbewusste Umgang mit den eigenen Daten, das ist was, das kann man auch nur allen, die Kinder haben, ans Herz legen. Also ja, natürlich ist es blöd, wenn man denen ständig über die Schulter guckt, hey, wo postest du gerade, hey, was machst du da? Ich meine, heute mit TikTok, das ist so viel extremer als das, was man damals bei Facebook schlimm fand. Das ist halt nochmal ein ganz anderes, nochmal ein ganz anderes Niveau, hätte ich jetzt fast gesagt, aber noch ein ganz fast, soll ich es in die Gegenrichtung, ein ganz anderer Abgrund, der sich da auftut. Zumal das noch eine viel schlimmere Datenkrage ist, als es Facebook jemals war. Deswegen, also ich treffe jetzt nicht irgendwie aktive Vorkehrungen, dass ich nur noch mit VPN oder so ins Internet gehe, aber ich habe beispielsweise auch nicht mal bei Facebook meine Handynummer hinterlegt, obwohl es an sich jetzt so aus Gründen der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder so natürlich sinnvoll wäre. Aber auf der anderen Seite, gut, Facebook hat meine Handynummer auch dadurch schon, dass ich WhatsApp installiert habe. Von da macht es den Braten auch nicht mehr fett. Aber ja, da sollte man schon grundsätzlich so eine Sensibilität dafür haben, wo man welche Daten hingibt und ob es jetzt so sinnvoll ist, die weiß nicht, wie viel der App zu installieren, die ich, also eine Sache, die ich jetzt letztens gehört habe, ist, dass es gibt verschiedene Krankenkassen, die auch ihre eigenen Apps haben, die so ein bisschen dafür gedacht sind, dass man unter anderem Kommunikation oder bestimmte Abläufe vereinfacht, aber dass die teilweise auch einfach dann so das Nutzerprofil auswerten in einem Ausmaß, wie man es schlichtweg jetzt für den Zweck, also dafür nicht rechtfertigen kann. Was juckt das, warum muss ich GPS aktiviert haben, wenn ich eine App für die Krankenkasse installiert habe? Will die sehen, ob ich mich auch genug bewege oder so etwas? Ja? Also es geht die halt nichts an. Ja. Und das sind so Dinge, da bin ich dann immer wieder überrascht, wie riskant manche Leute da mit ihren Daten umgehen. Also es gab ja schon genug Skandale. Facebook hat das aktuell ja auch wieder, dass es einen größeren Leak gab, wo auch wieder irgendwie 1 Milliarde Nutzerdaten oder so rauskam.
Das war erst vor ein paar Monaten.
Ja, genau. Sowas gibt es immer wieder bei das haben auch nicht ein Unternehmen, das haben auch Staaten das Problem. Die Polizei in Shanghai oder in irgendeiner chinesischen Metropole oder was sogar Hongkong, bei denen sind auch irgendwie teilweise Daten geklaut worden und das ist halt irgendwie eine der größten Polizeibehörden der Welt. Und China, das sind dann halt nicht irgendwie 2-3 Millionen Menschen, die betroffen sind, sondern das Zehnfache oder vielleicht sogar das Hundertfache. Und insofern wäre es natürlich irgendwo sinnvoll, aber es ist ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Unternehmen und auch Staaten versuchen immer stärker auf ihre Bürgerinnen und Bürger oder Kunden und so zuzugreifen. Auf der anderen Seite versucht man selbst sich mehr besser zu schützen. Und Geheimdienste mischen im Hintergrund auch irgendwo noch mit. Ja, das ist, denke ich, ist eine Sisyphus-Arbeit letztendlich, wenn man versucht, also man wird sich niemals komplett schützen können, aber man kann halt wirklich so ein paar Sachen machen, wie dass ich jetzt nicht irgendwie ständig Fotos von mir poste und ich habe vielleicht dann irgendwo im Hintergrund auf einem Tisch gerade einen Bankauszug oder irgendwie wichtige Dokumente liegen und dann braucht jemand nur, weil wir hatten es vorhin kurz davon bezüglich Audio und Grafikqualität. Wenn ich eine hochauflösende Abbildung oder ein hochauflösendes Foto von jemandem habe in 4K, keine Ahnung, dann kann man da auch schon im Hintergrund sich austoben und es gibt genug Software, die dann auch vielleicht ein bisschen unlesbare Sachen aufbearbeiten kann. Und im Nu weiß ich, was jemand, der es eigentlich gar nicht wollte, halt auf seiner Gehaltsabrechnung stehen hatte. Das geht mich jetzt auch nichts an, aber ja, das ist das, was man den Leuten eigentlich immer nur mitgeben muss. Gerade wenn es jetzt es ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt Facebook ist oder TikTok oder irgendwelche Messenger, stellt vielleicht nicht jede Minute eures Lebens online. Lebt doch, also Anonymität ist schon ganz, ganz bequem, ganz angenehm.
Ja, Maurice, aber Vorteile. You only live once, ne? YOLO.
Das ist wahr, aber vielleicht lebt man länger. Das ist jetzt, wenn man mal überlegt, im Ukraine-Krieg gab es schon einige Fälle, dass irgendwelche Leute, ist auch unabhängig von der Seite, auf der die standen, dass die irgendwie was auf Telegram oder so gepostet haben und der Feind hört mit und sieht dann, hey, der ist da und da und gucken wir mal, ob wir das irgendwie rausfinden können. Da im Hintergrund sieht man ein Haus, das ist so und so ausgerichtet, die Sonne fällt gerade so, also war es wohl um so viel Uhr und in 0, nichts wissen die, wo du stehst und schicken dir irgendeinen Marschflugkörper vorbei und wenn es blöd kommt, trifft er dich halt auch noch. Also das sind halt, gut, das ist jetzt ein Extrembeispiel, das wird auf die Leute, die große Mehrzahl der Leute, die die Software nutzen, nicht zutreffen, aber es gab auch schon Fälle von irgendwelchen Stalkern oder so, die darüber eben ihren Opfern oder so sehr lange auf der Spur bleiben konnten oder immer wieder nahe kommen konnten.
Ja, ich habe da einige Fälle mitverfolgt auf Twitter tatsächlich, wo Aktivistinnen Drohungen bekommen haben und im Anhang waren quasi Fotos von ihrem Haus und sie haben eigentlich so ihren genauen Standort nie preisgegeben, aber vielleicht wo sie halt her sind und dann vielleicht ein paar Indizien, was in der Nähe wäre oder so. Und dann ist vielleicht noch der Name auf der Klingel zu sehen oder so und dann hat es schon jemand herausgefunden und mittlerweile gehen einige schon so weit oder eben nicht so weit und sagen erst 2 Tage später, wo sie vor 2 Tagen kurz in welcher Stadt auf Besuch waren. Also man muss schon mittlerweile sehr vorsichtig sein, weil es einfach viele, wie sie sagen, schamlose Menschen gibt, die glauben, sie können drauf zu, oder sie müssen das jetzt herausfinden und dann diesen Menschen wirklich arge Drohungen schicken, ja, wo man sich wirklich denkt, hallo, wie schlimm kann das bitte sein, nur weil der eine Tweet was gesagt hat, was du nicht gut findest oder was, das ist alles. Also da frage ich mich manchmal schon, ja, ob die Leute alle noch ganz benannt sind, also. Aber vielleicht um zu meiner Frage zurückzukehren, Vlad, bitte erzähl uns deine verschwörungstheoretischen Ableckungsmanöver vor den Geheimdiensten.
Ja, also ich hab jetzt gerade gegoogelt und geschaut, es gab da tatsächlich mal einen Vorfall von Facebook. Das ist auch klar, dass es auch Hackerangriffe gibt, die politisch motiviert sind. Es gab mal da einen Datenskandal bei Facebook. Dieser Artikel ist jetzt circa ein Jahr alt und da gab es, dass die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzerinnen, dass die irgendwie veröffentlicht wurden, beziehungsweise einfach so weitergegeben wurden. Ne? Und da gab es dann eine Gegenreaktion von der EU, die bestimmte eine neue Datenschutzverordnung am 25. Mai, also ich zitiere hier ORF, Ziel ist es, personenbezogene Daten besser zu schützen und die Verarbeitung der Daten durch Firmen einheitlicher zu gestalten. Ne? Es wird sich einerseits bemüht, klar, die Accounts zu schützen, mit dieser, Maurice hat es eh schon angesprochen, beziehungsweise angedeutet, mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, also mit diesen Schritten, die man machen muss, bis man sich in sein Konto einloggen kann. Ich habe selber persönlich jetzt keine, sozusagen Stories zu erzählen über was weiß ich, über Datenverlust oder so. Im Grunde fühle ich mich, muss ich sagen, auch sicher, wenn ich das hört sich jetzt komisch an, wenn ich beobachtet werde, weil das steigert einerseits auch die Sicherheit gegenüber Cyberkriminalität. Und Cyberkriminalität haben wir gesehen, ist glaube ich jetzt vor allem während der Pandemie exponentiell gestiegen. Ne? Wenn wir uns die ganzen Hackerangriffe vor allem auf die Unis anschauen, die nicht mehr zurückverfolgt werden konnten. Und einerseits fühle ich mich schon sicherer, wenn ich beobachtet werde von einer, natürlich von der Polizei oder, was weiß ich jetzt ganz ironisch, von der CIA. Ne? Ist klar. Einerseits finde ich das nicht schlecht. Ja, dass dann natürlich ein Datenleck passieren kann, das ist natürlich das Zweite. Das ist mir, glaube ich, auch sogar mal passiert. Da war ich aber nicht selber schuld, sondern da wurde mal, glaube ich, die Bezirkshauptmannschaft gehackt. Und da war auch einer meiner Mails betroffen. Aber wir mussten alle unsere Kennwörter ändern und ich habe auch noch extra meine Mail geändert und dann hat's gepasst. Also das kann sogar Bezirkshauptmannschaften treffen. Also das ist halt so eine, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits klar, auch im echten Internet oder was weiß ich, im Dark Deep Web wird man beobachtet, sei es jetzt von der Polizei oder von ja potenziellen Hackerinnen, die sich einiges ja erlauben. Aber im Grunde würde ich jetzt sagen, wenn man kein prominenter Millionär, Milliardär ist und ein einsamer Student ist, der ja ein paar Euro zusammenkratzen kann im Monat, ich glaube, da wird man nicht so leicht zur Zielscheibe. Also man muss, glaube ich, auch eine gewisse Person of Interest sein, um tatsächlich eine Zielscheibe zu werden. Also ich sehe es tatsächlich jetzt noch nicht so drastisch. Mal sehen, was ja die Zukunft bringt, ne?
Aber ich finde interessant, dass du das so als mit Person of Interest beschreibst. Weil ist nicht noch dieses Jahr, glaube ich, Kärnten irgendwie gehackt worden? Ich weiß jetzt nicht, ob die Regierung oder die Polizei oder so, da hat es ja auch irgendwas gegeben. Würde mich sehr interessieren, wer da irgendwie interessant gewesen wäre. Welche Daten Kärnten hat von irgendwelchen interessanten Personen.
Okay, sehr spannend. Aber ich glaube, der ein gewisser Herr Keen, der im Artikel vorkommt, wie heißt der nochmal?
Ich glaube,
genau, der britisch-amerikanische Internetkritiker. Also, ja, also wenn das ein Beruf ist, dann ist das auch unser Beruf heute. Wir sind heute Internetkritiker. Die BS Busters definieren sich als Internetkritikerinnen. So.
Nice. Schreibe ich gleich einen Lebenslauf
rein. Genau, das kommt gleich in den CV rein. Hört, liebe Unis, ne? So, also der britische...
Hast du denn schon gegoogelt?
Nein, tatsächlich. Zufällig? Tatsächlich noch nicht.
Nein, googeln dürfen wir ja nicht, weil dann wissen die, dass wir den Andrew Keen...
Ja, googeln. Google liefert sowieso eine falsche Info, so. ist ja auch ein amerikanisches Produkt, Google, ne? Der britisch-amerikanische Internetkritiker Andrew Keen hat die Netzriesen beobachtet. Und dann kommt halt so eine Ausführung vom Autor, aber ich finde halt diesen Satz von Keen sehr interessant. Ich fürchte, dass wir in eine Welt hinein schlafwandeln, die die meisten von uns weder verstehen noch verstehen können, sagte Keen in einem Interview mit dem Magazin, mit dem sehr, sehr vertrauenswürdigen Magazin natürlich, das auch zitierwürdig ist, der Spiegel. Ja, das würde ich auch im Falle von TikTok sagen, da hat er recht gehabt. Also ja. Diese Welt, die verstehe ich immer noch nicht. Aber ja, es wird halt sehr viel mit Mystizismus gearbeitet. Es werden halt Leute, Personen herangezogen, die sich als Expertinnen, in diesem Fall haben wir, glaube ich, eh nur Experten gehabt, nur Männer gehabt, lustigerweise.
Sehr lustig, ja, was für ein Zufall. Oh.
Die möchten sich als Experten legitimieren, aber ja, die schaffen es, glaube ich, auch zum Teil, aber jetzt, das ist eigentlich nur ein Vorwand, den sie nehmen, wenn dass der so sagt, also da haben wir eigentlich wieder dieses Autoritätsprinzip, also eigentlich ein erfundenes Autoritätsprinzip, wenn das der Herr Keen sagt, der sich jetzt nur jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufsteht, seinen Kaffee macht und sich bis am Abend das Internet anschaut, dann muss das ja doch stimmen, oder? Weil das macht er den ganzen Tag. Ja.
Und das, ja, den zitiert er wirklich einige Male, also das zieht sie ziemlich durch.
Und das wäre jetzt aber tatsächlich spannend zu wissen, hast du den jetzt mal gegoogelt?
Ja.
Und was ist bei dir rausgekommen?
Ja, also eine weitere sehr vertrauenswürdige Quelle, die ich absolut nie zu Rate ziehe, auf Wikipedia steht, er ist Unternehmer, Autor und Internetkritiker. Aber auf jeden Fall, er hat in London und in Sarajevo Geschichte studiert und dann noch in Kalifornien den Politikwissenschaftsmaster gemacht. Und ja, das ist sehr interessant. Andrew Keen ist aktiver Blogger und publiziert auch einen Podcast bei After TV. Was ist denn bitte After TV? Ist das was, kennen wir das?
Das hört sich wie so eine, ich möchte jetzt nicht drüber urteilen, aber das hört sich jetzt wieder so eine alternative Internet-Show an.
Fast Food, Monster Trucks, Bier.
Ja, das hört sich.
Irgendwelche Promis, die nicht.
Ja, die Stichwörter, die passen mal zusammen, ne?
Country Music.
Da kann man sich schon ein perfektes Bild formen.
Oh Gott. Ja, okay, gut. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wer dieser Andrew Keen ist.
Also
und inwiefern der die Glaubwürdigkeit nicht wirklich steigert von diesem Artikel.
Also im Grunde wären halt, um das auf den Punkt zu bringen, im Grunde wären halt nur Männer, aber gut, wir sprechen auch von 2015, aber trotzdem.
Ja, da hat es Frauen, wie wir wissen, noch nicht gegeben.
Also noch nicht in höheren Positionen gegeben, um das zu ergänzen. Werden nur Männer hervorgehoben und das ist schon ein bisschen der Versuch, wie wir das damals in, also damals jetzt unter Anführungszeichen, wie wir das im 20. Jahrhundert gehabt haben, wenn wir uns die Geschichte der Geschichtsschreibung anschauen oder der Historiografie, diese Geschichte der großen Männer, die geschrieben wird, ne? Die setzt sich auch hier in dem Artikel beziehungsweise die Leitidee ist auf jeden Fall auch im Artikel und auch schon 2015 immer noch präsent, was besorgniserregend ist. Ne?
Ja, man könnte ja eine neue Verschwörungstheorie aufstellen, wenn eine Frau irgendwie was erreichen möchte, zum Beispiel die Weltherrschaft, muss man sich nur unauffällig verhalten und irgendwie, keine Ahnung, also dann wird eh niemand schauen, weil man ist ja nur eine Frau. Außer man macht was Blödes, dann ist man sofort eine Hexe oder irgendwie sowas. Aber man könnte es ja probieren.
Ja, da wird der Hexenhammer ausgepackt dann, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, im Grunde Stichwörter wie Überwachung, Kontrolle der Bevölkerung, Reiche kontrollieren die Welt, gut, das Geld, natürlich einen verrückt machen kann, das ist glaube ich klar. Das hat man gesehen, da gibt es sehr viele Beispiele. Das muss man glaube ich nicht wissenschaftlich jetzt unbedingt beweisen. Aber ja, es ist halt wieder dieses Topos oder dieses Motiv, das verwendet wird mit Kontrolle der Bevölkerung durch einige sehr, sehr reiche Menschen, die immer noch, also jetzt 7 Jahre später, die immer noch sehr reich und noch reicher sind, glaube ich.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Bei Jeff Bezos steht irgendwas dran von wegen Privatvermögen 32 Milliarden. Ich glaube, da kann man gut und gerne Null hinten dran schreiben mittlerweile.
Obwohl man muss ja glaube ich noch dabei bedenken, dass er diese eine Scheidung gehabt hat, ne? Da hat er einiges verloren, soweit ich das mitgekriegt habe.
Ach so, war seine Frau so eine Hexe?
Ja, genau. Sie hat so Liebessprüche angewandt. Nee, aber ich weiß nicht, das war glaube ich irgendwie im Vertrag geregelt, dass die ein einen bestimmten Prozentanteil bekommt oder so. Und da hat er angeblich sehr viel Geld verloren, aber das ist tatsächlich an mir komplett vorbeigegangen.
Ja, ich glaube, das war irgendwie sowas mit, dass also alleine durch die Scheidung
38 Milliarden Dollar für Ex-Frau.
Ja, ja, irgendwie alleine durch die Scheidung ist sie zur reichsten Frau der Welt oder so geworden. Das
genau.
Muss man auch erstmal sacken lassen.
Nice. Also Mackenzie Bezos, jetzt von ntv.de, Quelle. Mackenzie Bezos hatte und hat großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Internethändlers Amazon. Es ebnete dem Berichtsfolge so den Weg für die, also sozusagen die Scheidung, für die Übertragung eines 38,3 Milliarden Dollar schweren Amazon-Aktienpaketes an Mackenzie Bezos, die damit jetzt 4% an Amazon besitze, oder Amazon besitze. Ja, also die geht jetzt in den Ruhestand, könnte man sagen.
Die hat ausgesorgt. Mhm.
Genau, also das...
Muss man ja eigentlich wundern. Finde ich praktisch. Ja,
also das,
kann man sie da irgendwo eintragen?
Oder so? Ich weiß nicht, ob das so leicht geht. Sonst hätten das, glaube ich, schon mehrere probiert. Aber wie gesagt, das war sozusagen das eine, dass er da 38 Milliarden verloren hat, aber gut, die anderen 96%, ja, da hat er, glaube ich, eh noch genug.
Ich glaube auch. Ja. Der wird schon nicht vom Fleisch fallen. Ja.
Also habt ihr noch vielleicht eine Ergänzung dazu, zum Text selber? Weil ich glaube, das wiederholt sich eigentlich, also immer das gleiche Motiv wird wiederholt, ne? Nur halt mit anderen Gesichtern und anderen männlichen Gesichtern, besser gesagt. Ne?
Ja. Ja, wobei man, glaube ich, auch der Larry Page ist, glaube ich, nicht mehr Google-Chef, oder? Der ist doch irgendwie vor ein oder zwei Jahren wahrscheinlich nicht in Ruhestand gegangen, aber ich meine, dass es jetzt ein anderer CEO ist bei Google. Er hat einen indischen Namen, aber müsste ich jetzt nachgucken. Mhm. Also es ist eine Personalie, die jetzt zum Beispiel aus diesem Kreis der Illuminaten ausgeschieden ist.
Okay.
Ja, gut.
Sundar Pichai.
Ah, okay.
Heißt der neue CEO von Google, von Alphabet.
Die andere Namensänderung ist halt, dass Facebook, dass das die Facebook Group nicht mehr Facebook heißt, sondern Meta. Aber mein Gott, der Artikel ist halt auch schon ein bisschen älter, das ist nicht so überraschend. Nee, aber zum Text selber habe ich da eigentlich ehrlich gesagt auch keine Anmerkungen mehr. Vlad hat es ja schon im Wesentlichen alles gesagt, oder bist du sagen, ja auch die doch sehr teilweise vage formulierten Ursprünge mancher Informationen lassen halt auch viel Raum für Interpretation offen. Also was ist es aus irgendeiner halbwegs seriösen Studie oder ist es so Quelle Trust Me, Bro? Oder ja, die Risiken, die angesprochen werden, sind durchaus, Sachen, die sind eigentlich immer so ein bisschen, fast schon Allgemeinplätze, würde ich sagen. Also das Risiko, dass des Datensammels und so weiter, da hatte man auch schon 2015 ein Bewusstsein dafür.
Ja.
Also das ist nicht so, dass jetzt der da irgendwas Großem auf der Spur ist. Das ist eigentlich so eine, wenn man jetzt mal zum Beispiel gerade bei Facebook nachschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, so als es erschienen ist hier April 2015, na gut, vielleicht noch nicht ganz, aber da ist Facebook auch schon nicht mehr ganz so groß. Also rein die Plattform, nicht der gesamte Konzern. Das ist so langsam, ich glaube, da setzt gerade so ein bisschen der Niedergang dann ein.
Mhm. Ja, im Grunde die Kombination von, und das jetzt von meiner Seite als abschließende Bemerkung, die Kombination von Text und Bild wurde sehr sorgfältig ausgewählt. Es wird halt immer ein überdimensionierter weißer Mann in den Vordergrund gerückt. Egal ob jetzt Zuckerberg, ob Tim Cook oder was weiß ich, diese ganzen großen Player sozusagen. Die werden halt immer in einer starken überdimensionierten Form gezeigt und hinter ihnen befindet sich fast immer ein großes geografisches Terrain. Und das soll ein bisschen klar machen oder auch deuten, schaut, diesen Menschen gehört das Ganze. Ne?
Ja.
Das ist sozusagen seine Machtzentrale. Er beherrscht das alles und ja, es ist halt dieses einfache Gut- und Böse-Denken, Schwarz-Weiß-Denken eigentlich, das hier einsetzt. Auch, was weiß ich, diese Darstellung von Zuckerberg in dieser Menge von indischen Kindern und jungen Menschen, wo er 2014 diese indische Stadt besucht hat, um ja das ein Internetnetzwerk auszubauen. Ja, also es ist einfach eine einseitige Berichterstattung mit einem klaren Ziel, mit einem klaren roten Faden, wie man das im Uni-Studium sagen würde. Finden Sie einen roten Faden für Ihre Seminararbeit? Das hat der Herr schon mal gefunden, der Autor. Den roten Faden hat er sehr gut herausgearbeitet, aber ja, ein Amalgam aus vagen irgendwie Aussagen ohne irgendwelche Angaben und diffuser Sprache teilweise mit einige Wissenschaftler und haben einige Studien gemacht, um ein bisschen das zu legitimieren, was er sagt. Ja, also die typische, würde man sagen, in diesem Fall historische oder historische Boulevardmagazin, ne? Das es en masse gibt, leider.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich an dieses Urteil der einseitigen Berichterstattung nur anschließen. Einfach weil so viel auch ausgelassen wird, ja. Also zum Beispiel immer, der Autor spricht ja immer wieder davon, dass diese großen Konzerne andere Firmen aufkaufen und quasi einverleiben. Aber dieses auf, also natürlich ist Monopolisierung jetzt nicht gerade das Beste, aber irgendwie gibt's dann ja auch mehr Möglichkeiten, oder? Und dann vielleicht interessiert es die großen Firmen auch einfach, was die Kleinen da so machen und möchten das weiter fördern. Und es geht halt vielleicht leichter, wenn die Firmen gleich dazukommen und nicht quasi über Dreiecken, über die Bank oder so, um einfach Sachen weiterzuentwickeln. Daten sammeln ist auch nicht immer absolute Katastrophe. Also, es gibt ja Menschen, die, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, die in der Früh da diese Sendung da schauen, wo so Produkte, ja, da kann man gleich anrufen und so ein Produkt bestellen und so, hat das einen Namen, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine, oder diese Sendungen, wo sie so, schaut, kaufen Sie diesen tollen Luftbefeuchter, jetzt nur für 30 Euro, gleich anrufen. Ja, okay.
Ich kenn's denn im Prinzip, aber mir fällt der Name gerade auch nicht ein für diese Dinger.
Ja, aber mein Punkt ist, es gibt Menschen, die schauen so etwas freiwillig, aber sind dann angepisst, wenn quasi dir beim Scrollen über Facebook irgendeine Werbung vorgeschlagen wird, weil aufgrund deiner Klick-Dingsies der Algorithmus festgestellt hat, du findest diese handgewebten Teppiche toll, diese bunten, ja? Und gut, aber du kannst ja weiter scrollen, es zwingt dir ja niemand dran zu kaufen, aber eben, wie gesagt, gleichzeitig schauen sie dann solche Sendungen, wo man sich denkt, boah, da verblödet man ja bei jeder Sekunde, ja, also ich finde einfach, und natürlich auch die Tatsache, dass es sich bei diesen ganzen Firmen einfach um Privatunternehmen handelt und die können, solange sie es natürlich im Rahmen der Gesetze bewegt, tun und lassen, was sie wollen. Und dass sie das dann natürlich im Silicon Valley in den USA machen, ist ja echt gut nachzuvollziehen, oder? Weil wir wissen ja eigentlich, ja, im Grunde hat es ja der Autor auch ein bisschen erwähnt, die Gesetze für solche Unternehmen in den USA sind nicht so streng wie woanders und die Steuerlage ist wahrscheinlich auch besser. Ja, man kann es ihnen ja nicht verübeln. Wir wollen ja alle, oder viele Menschen wollen ja irgendwie dann zu Geld kommen und was sie nicht sicher einen Ruf aufbauen, Karriere machen, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar und wie wir heute schon besprochen haben, kann man sich ja auch dagegen schützen. Man ist ja nicht gezwungen, da irgendwie mitzumachen und diese, ja, diese Firmen weiter mit Daten zu füttern. Ich finde, wie gesagt, es wird einfach sehr viel ausgelassen und es ist wirklich nicht alles bei Weitem so schlecht, wie dieser Herr Kuhlemann da beschreibt.
Ja, Datenschutz und das Ganze, das ist immer noch ein fragiles Thema. Weil da wird es wahrscheinlich immer wieder Hackerangriffe geben, um was weiß ich. Aber im Grunde, was ich vielleicht da noch dazu sagen wollte, was du noch kurz gesagt hast, Anja, zu den großen Firmen, die kleine Firmen kaufen. Da gab es einmal von diesem Bundesliga-Magazin, also Fußballmagazin, da gab es halt diese gleiche Beschwerde, dass große Fußballclubs sozusagen Partnervereine haben, sich Partnervereine suchen aus der dritten oder vierten Liga und dass diese sozusagen die jungen talentierten Spieler, also die großen Vereine, deren jungen talentierten Spieler den kleinen Partnervereinen zuschickt, damit sie diese sozusagen Spielpraxis bekommen. Ne? Und das wollte irgendwie das Bundesliga-Magazin sehr schlecht darstellen. Das ist sozusagen der Untergang für den Fußball. Aber eigentlich ist das nicht einmal so schlecht, weil die sowieso bei der Profimannschaft in der ersten Liga keine Stammplatzgarantie bekommen und so sozusagen in der vierten und dritten Liga an dem semi-professionellen Fußball, also sozusagen eigentlich an den Fußball dann für Big Boys unter Anführungszeichen, langsam herangeführt werden, ne? Was eigentlich gar nicht schlecht ist. Und die Partnervereine, die werden finanziell unterstützt, also ihnen wird finanziell unter die Arme gegriffen. Ne? Und das wollte irgendwie so darstellen, dass das schlecht ist. Und das ist mir jetzt ein bisschen so als Parallele dazu eingefallen, zu dem, was du jetzt gesagt hast, ne? Über die großen Firmen, die kleine Firmen entweder unterstützen wollen, ne? Indem sie sie kaufen oder nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, auch in der Spielebranche recht präsent.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Aber mit R, mit scharfen R am Schluss.
Mit scharfen R.
Ganz scharfen R. Wir wollen jetzt die finale Note geben, und zwar dem Artikel. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist der erste Artikel, den wir hier unter die Lupe genommen haben. Und natürlich würde ich jetzt sagen, Ladies first. Anja, was sagst
jetzt
du?
Jetzt gibt es ja Frauen, die
jetzt gibt
wissen.
Es erst ab den 22. August 2022 gibt es die Frauen erst so. Wir wollen ein bisschen Mitleid zeigen, deshalb die Anja.
Danke sehr. Ja. Ich fühle mich so unterstützt. Mhm.
So, wir wollen jetzt von dir erfahren, was vergibst du für eine Note von 1 bis 10 und warum diese Note, also welche Gründe?
Gut, ja, also ich muss zugeben, ich war schon sehr enttäuscht. Also ich habe gewusst, was für ein Bullshit da auf mich zukommt, aber dann das so zu lesen und wirklich so irgendwie einfach absolut nicht kritisch und ohne Quellen und sehr, wie gesagt, sehr einseitig. Mhm. Und ich meine, natürlich, ja, der Autor spricht schon Fakten an, dreht sie sich dann aber so, dass sie in seine Wirklichkeit passen, deswegen, ja, und dann vielleicht auch noch die Gestaltung, da wäre natürlich zu wissen, wer dann auch alles mitzureden hatte, wahrscheinlich eh die Redaktion auch, weil man muss ja quasi die Linie beibehalten. Ich muss gestehen, ich spiele halt die strenge böse Lehrerin und sage am Bullshit-Meter 7 von 10. Also, und das heißt hoch.
Okay. Ja gut, das letzte Mal, also beim letzten Video haben wir, glaube ich, ich habe da 8,5 von 10 verteilt, Andreas, glaube ich, 9 und Moritz, glaube ich, war das
7,5
oder so, ja, genau.
Ja.
Ja, Moritz, was sagst du dazu?
Also ich würde dem einfach eine 6 geben, schlichtweg, weil das auch die Schulnote ist, die das verdienen würde. Ist jetzt nicht so, dass da, also ich habe ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet bei dem Titel, aber dann blieb es halt doch zum Großteil bei ja, bei
Zahlen und
Oberflächlichkeiten, genau. Bei Dingen, die man eigentlich besser wissen sollte. Also handwerkliche Schlampigkeit ist da auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt nirgendwo was gesehen, wo ich mir gedacht habe, dass da werden wirklich komplette Fehlinformationen eingebaut oder wirklich harter Mist. Also so im Sinne von, hätte jetzt geschrieben, Zuckerberg ist ein Echsenmensch oder sowas. Oder sie hätten das irgendwie noch ausstaffiert, dass es tatsächlich irgendwie so einen großen Kabal gibt, dass sich reiche, mächtige Unternehmer verschwören. Das ist ja alles weggeblieben, deswegen insofern, das Ding ist halt schlecht geschrieben und schlampig geschrieben vor allem. Bei weitem nicht so wild, wie zu behaupten, eine komplette Epoche habe nicht existiert.
Ja.
Also es ist insofern jetzt auch nicht so, wo ich mir denke, der versucht sich vielleicht irgendwie in ja politisch extreme Fahrwasser zu begeben oder denen irgendwie Vorschub zu leisten. Wie vorhin gesagt, die Risiken, die er anspricht, das sind im Prinzip Dinge, die hat man auch damals schon in seriösen Publikationen gelesen. Und daher fällt das Urteil also noch relativ milde aus. Aber wie gesagt, das ist ja auch mit ein bisschen so im Sinne einer Schulnote zu sehen, die 6 von 10. Da ist ja, da ist leider einfach kein informeller Mehrwert drin in meinen Augen. Also die 3,80, gut, ich weiß nicht, ob du das gekauft hast, als du schon Alkohol trinken durftest, aber ich hätte gesagt, hättest du vielleicht eher eine Dose Bier gekauft oder irgendwas anderes. Das wäre, glaube ich, die bessere Investition.
Ja, gewesen. Döner war, glaube ich, noch billig damals.
Stimmt, der hat damals hat der Döner noch 3,80 gekostet. Das gibt's heute ja auch nicht mehr.
Nö, leider.
Gute alte Zeit.
Ja.
Ja, Faktenwissen.
Kommt so schnell nicht wieder.
Ja, hoffen wir mal. Faktenwissen gepaart mit einer, ja, sehr farbenfrohen Bildlichkeit, sehr vielen Bildern eigentlich, die eine bestimmte einseitige Aussagekraft vermitteln. Ja, ich kann mich da eigentlich nur Maurice anschließen und gebe auch eine 6, weil erstens sind solche Artikel, man muss auch bedenken, dass 2015 schon YouTube und generell eigentlich so Videoplattformen en vogue waren. Wie viele Menschen sich überhaupt solche Artikel durchlesen, das ja, bleibt auch noch. Das ist auch so eine Frage. Und einerseits, das ist kurzlebig. Also in meinen Augen ist sowas sehr kurzlebig. Das liest man sich einmal durch und das wirft man in die Tonne. Schlimmer ist halt, dass da auch Pro7 drauf ist mit Galileo Sonderteil, dass die sowas unterstützen, finde ich nicht gut. Na, dann vergebe ich doch eine 10 von 10. Nein, Scherz. so, aber ja, das war halt die Kindheitssendung damals. Also das Kindheits-, eigentlich das Abendprogramm, ne, mit Galileo.
Ja.
Simpsons und dann Galileo schauen. Ja, also von mir auch eine 6 von 10, weil, wie gesagt, Mehrwert, ja, es sind halt sehr viele Zahlen, die hier angegeben werden, die mich gar nicht weiterbringen und ich auch nicht weiß, von wo er die jetzt hat. Ich lerne vielleicht, das Einzige, was ich lerne, ist, ja, dass Tim Cook der CEO von Apple ist, dass Larry Page von Google der CEO von Google ist. Also damals hätte ich das gelernt. Und aber sonst, ja, sonst wurde das eigentlich so geschrieben, wie sich das der Autor vorgestellt hat. Also das ist eigentlich seine Sicht, die hier sich widerspiegelt. Also von mir eine 6 von 10, auch aufgrund der Kurzlebigkeit, ja. Ja, ich würde dann eigentlich sagen, wir sind am Ende gekommen. Das war mir ein Fest mit euch. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf Spotify. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch die Episode gefallen hat. Ich freue mich schon auf die nächsten und auf die sehr, sehr weiteren vielen Episoden, die kommen werden. Und genau, in diesem Sinne lasse ich mal die Anja das Outro machen, weil sie ist ja die Leadbusterin heute. Also du musst das Sprichwort bringen, Anja. Ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst. Du musst Vorsicht vor dem BS sagen, sozusagen, ne? Dann am Schluss.
Okay. Ja, ich sage auch danke fürs Diskutieren über diesen tollen Artikel, den ich irgendwo aus den Tiefen meines Zimmers herausgegraben habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen bleibt eben nur noch zu sagen, Vorsicht vor dem BS. Und falls ihr auf BS stoßt, dann who you gonna call? Bullshit Busters.